Deutschlandfunk, Information und Musik.
Und jetzt blicken wir genau 80 Jahre zurück in den Sommer, den August 1939. In diesen Tagen steht Europa am Abgrund. Ribbentrop und Molotow unterzeichnen in Moskau den Hitler-Stalin-Pakt. Chamberlains Appeasement-Politik ist gescheitert. Die Diplomatie hat versagt und Hitler arbeitet gezielt auf den Krieg hin, wartet nur noch auf den richtigen Moment für den Überfall auf Polen. Doch wie haben die normalen Bürger diesen August, überhaupt das Jahr 1939, erlebt? Haben sie die Gefahr gesehen oder wollten sie sie nicht wahrhaben, 20 Jahre nach dem Ende des Ersten Weltkriegs? Der Historiker Frederick Taylor hat ein Buch genau darüber geschrieben, was die Menschen jenseits der großen Politik in Deutschland und in Großbritannien denken und fühlen in jenem Sommer im gesamten Jahr 1939. Der Krieg, den keiner wollte, Briten und Deutsche, eine andere Geschichte des Jahres 1939. Er hat dazu mit Zeitzeugen gesprochen, unzählige Tagebücher ausgewertet und ganz viele andere Quellen. Entstanden ist sowas wie eine historische Reportage. Herr Taylor, wie war denn die Stimmung in diesem August vor 80 Jahren in Deutschland und in Großbritannien?
Die Stimmung war anders. Ich meine, mein Buch behandelt also das ganze Jahr vor dem Kriegsausbruch natürlich und der Kontrast zwischen August, September 38, eigentlich die Sudetenkrise, ja, und die von August, September 39, die Polenkrise, die eigentlich zum Kriegsausbruch geführt hat. Die Stimmung in beiden Ländern war anders als gegen Ende 38, wo eigentlich, wie der Unterhiedelmannes Buch sagt, keiner wollte einen Krieg. Inzwischen war man immer nicht sehr scharf darauf. Ich meine, die meisten Leute wollten ihre friedlichen Leben weiterführen. Aber die sind überzeugt worden, dass unnötig ein Krieg passieren konnte. Ich meine, das deutsche Volk war Ende 38 nicht davon überzeugt. Gegen Ende August 39 war sie irgendwie zu überzeugen. Also man hat den Krieg toleriert. 1914 wurde gejubelt und also Blumen vor den Füßen der jungen Soldaten gestreut und so weiter. Also keine jubelnden Mengen 1939, eher eine ziemlich muffige Annahme, dass es Krieg geben musste. Und das war der Unterschied zwischen den zwei Weltkriegen, ja.
In Ihrem Buch geht es ja um die Sicht von ganz normalen britischen und deutschen Bürgern. War die Sicht oder diese Wahrnehmung, die Angst vor dem Krieg oder der Widerwillen in England und Deutschland gleich oder war er in England, in Großbritannien stärker ausgeprägt?
Das Erstaunliche in Deutschland zu der Zeit ist, dass trotz der Propaganda, trotz des Militarismus, trotz dem Missgunst gegen den Versailler Vertrag, was noch sehr stark bei den Leuten war, dass es einen Widerwillen gegen den Krieg gab, überhaupt sozusagen. In England war es Zivilgesellschaft, man hatte das Heer. Und das Heer war Polizist im Empire, ja. Das Militär stand nicht im Mittelpunkt der Gesellschaft, wie in Deutschland. Und das war der Unterschied bei den Leuten in England. Sie dachten, unser Land ist friedliebend. Das war nicht eigentlich ganz wahr, ja, wenn man denkt an das British Empire, ja. Aber so war das. Also die das Glauben an das zivile Wesen der Gesellschaft war noch da in England. Und das macht natürlich einen Unterschied.
Im Original heißt Ihr Buch A People History. Warum rücken Sie den Blick der normalen Bürger so in den Mittelpunkt? Welchen besonderen Erkenntniswert hat diese Sichtweise?
Ich finde das interessant. Ich glaube, die meisten Leute finden das interessant. Wir wissen alles über Chamberlain und Hitler und Daladier und Mussolini und Goebbels und seine Affären und so alles, ja. Das ist alles natürlich sehr wichtig, was in den Kabinettssitzungen, in den Salons und so passiert. Aber ich will wissen, wie die Leute gelebt haben. Ich meine, was gab es damals? Das gab noch Breitbandkabel, das gab Fernsehen, das gab Autos, das gab Radio, es gab Coca-Cola. Wenn man zum Beispiel zum Sportpalast in Berlin ging, also in der Nazi-Zeit, da verkaufte man Coca-Cola, ja. Es ist interessant, so eine Gesellschaft von unten zu beschreiben, zu erkunden, ja. Es ist sehr wichtig. nicht nur die großen Ereignisse, sondern auch die Leben der Normalverbraucher, ja, in beiden Ländern. Ich muss sagen, das Interessante für mich war, dass Deutschland eigentlich zum Teil wie jetzt auch, dass das Lebensstandard der meisten Arbeiter in Deutschland beträchtlich niedriger war als von dem in England. Das ist sehr wichtig. Man bedenkt, man hatte Vollbeschäftigung natürlich, vor allen Dingen wegen der Aufrüstung, aber ein hohes Lebensstandard erreichte man nicht, also vor dem Zweiten Weltkrieg. Es waren noch Unterschiede zwischen den beiden Ländern und nicht nur das politische System, sondern die, soll man sagen, wirtschaftlichen Erwartungen der Bevölkerungen.
Wie haben Sie all diese Einblicke gewonnen? Also Sie sind ja zum Teil sehr, sehr detailliert, also wortwörtliche Rede, sehr viele Zitate. Wie sind Sie bei der Recherche vorgegangen?
Wir arbeiten hier als Historiker an der Grenzung der menschlichen Erinnerungen von dieser Zeit direkt vor dem Zweiten Weltkrieg. Also ich habe eigentlich Interviews gemacht mit Leuten, die damals Kinder waren. Es gibt keine mehr, die erwachsen waren zu der Zeit. Die waren sehr interessant, aber kindisch, weil natürlich die Kinder waren. Und so habe ich andere Dinge gefunden. Es ist kompliziert, es ist eine Mosaik, ja. Man arbeitet mit Tagebüchern, man arbeitet mit Briefen, man arbeitet auch, zum Beispiel haben wir in England, ja, wir haben Mass Observation und da haben wir diese Tagebücher und Fragebogen, die von Durchschnittsbürgern ausgefüllt das war eine private soziale Einrichtung, ja. Und das gibt viele Einsichten. Und natürlich auch die Zeitungen. Vor allem die Boulevardzeitungen geben sehr interessante Einsichten. Die Briefe, die Lesebriefe und so weiter. In Deutschland gibt es natürlich kein Mass Observation, es gibt aber die SC und der Gestapo, ja, die Gestapo. Und die haben auch Berichte für die Nazi-Elite gemacht über die öffentliche Stimmung, die eigentlich mehr oder weniger ehrlich sind, weil sonst wären sie wertlos gewesen, ja.
Welche neuen Erkenntnisse haben Sie bei der Arbeit an dem Buch gewonnen?
Erstmals, dass die solche Gesellschaft auch in der Zeit des Nationalsozialismus komplizierter war, als man oft annimmt. Ja? Die Leute können auch Hitler unterstützen, zum Beispiel, man hatte Vollbeschäftigung, die Wirtschaft blühte und so weiter und so weiter. Aber auch seine Zweifel haben, also über Krieg und über das, was er vorhatte und auch über das System überhaupt. Was meine Landsleute hier in England betrifft, fand ich, man nimmt an, dass der Antisemitismus weit verbreitet war, also in Deutschland zu der Zeit, vor allem wegen der stetigen Propagandabarrage, ja. Aber man fand auch viel Antisemitismus in England, vor allen Dingen man war gegen die Aufnahme von Flüchtlingen, jüdische Flüchtlinge aus Deutschland. Am Ende kamen die natürlich die sogenannte Kindertransport und so. Aber das war eine harte Sache. Das musste man gewinnen und für die Erwachsene aus Deutschland war es viel, viel schwieriger, ein Visum für England zu bekommen. Und man sieht in den Leserbriefen, also in der Zeitung und so, eine Welle von Antisemitismus. Die wollen wir nicht haben. Das wird alles verderben und die sind Aliens, sind die. Und so weiter. Und das hat mich überrascht und schockiert. Hat auch eigentlich die Journalisten bei den Zeitungen auch schockiert zu der Zeit. Hat er zugeben müssen, der Moderator von diesen Lesebriefen, hat er auch zugeben müssen, dass es ihn schockiert hat. Wie viel Antisemitismus eigentlich in der allgemeinen Bevölkerung in England existiert hat zu der Zeit. Das hat mich auch als interessant und schockierend gefunden.
In der Einleitung Ihres Buches schreiben Sie, Sie hätten vor 10 Jahren dieses Buch so in dieser Art und Weise nicht geschrieben. Was meinen Sie damit?
Man hatte angenommen, also ich bin Nachkriegskind und ich bin aufgewachsen mit einer gewissen Annahme, dass ein tolerantes politisches Wesen auch in der Zukunft florieren würde, ja. Ich meine, man hatte NATO, man hatte dann Eintritt in die EU, also Common Market, wie das damals war, EWG. Und bis vor 10 Jahren konnte man es immer noch glauben, dass er also von diesem ewigen Fortschritt in eine schöne, liberale, tolerante Zukunft jetzt nicht mehr. Mhm. Wir schauen uns die 30er Jahre an. Alles ist nicht dasselbe, aber es gibt genug Ähnlichkeiten, dass man sich Sorgen macht. Man schaut das alles an, was in den 30er Jahren passiert ist. Und das ist nicht mehr pure Geschichte. Das ist auch, können wir vorstellen, dass Ähnliches jetzt passiert. Nicht dasselbe. Es ist nie dasselbe. Die Geschichte wiederholt sich nie genau exakt, wie dies damals war. Aber das Wachsen von Intoleranz und Ausländerfeindlichkeit, von Aggression. Ich meine, man hatte in England, also während der Europawahlen im Juni, die Brexit-Partei, die einige Erfolge hatte. Ich sah so eine Versammlung von denen, die haben eigentlich die Luftschutzsirenen geläutet während der Versammlung, ja. Und dieses Sache, dass es man so, dass es jetzt wieder Krieg gibt, fand ich wirklich schockierend. Und man kann nie wieder denken, dass es nicht wieder passieren kann, was vor 80 Jahren passiert ist. Es ist noch unwahrscheinlich, aber nicht unglaublich.
Man würde ja nicht sagen, dass Europa wieder vor der akuten Gefahr eines Krieges steht, aber Sie sehen sehr deutliche Parallelen zum Sommer 1939 gerade?
Nein, ich halte es immer für unwahrscheinlich, dass es noch einen Krieg geben wird, aber nicht unmöglich.
Düstere Aussichten vom britischen Historiker Frederick Taylor. Mit ihm sprach ich über sein Buch »Der Krieg, den keiner wollte, Briten und Deutsche, eine andere Geschichte des Jahres 1939«. Die deutsche Ausgabe erscheint morgen im Siedler Verlag.